Normal habe ich es total gern, wenn Deko hier vorne steht. Heute bin ich froh, dass nicht so viel da ist. Dann kann ich meine Trinkflasche da abstellen. Und wahrscheinlich muss ich zwischendurch immer mal wieder was trinken. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem alle. Wenn nicht, muss der Thomas das Mikro ein bisschen hochregeln, wenn ich leiser werde. Oder der Günther. Okay. Ja, die Jahreslosung soll heute das Thema sein. Oder war auch schon Thema in dem Lied und in allen Liedern eigentlich kam auch was darüber vor. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als ich die Jahreslosung das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh Mann, vielleicht nehme ich doch lieber ein anderes Thema, weil eigentlich ist doch ein total widersprüchlicher Satz. Ich glaube, aber hilf mir, weil ich nicht glaube. Also was jetzt eigentlich? Glaubt da jetzt jemand oder glaubt da jemand nicht und braucht Hilfe zu glauben? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns anschauen, in welcher Situation jemand da diesen Satz eigentlich spricht, damit wir verstehen können, wie das beides denn zusammenpasst. Es passt nämlich zusammen. Und der Satz steht in Markus 9, ist der Vers 24 und der ist eingebettet in die Geschichte. Und es ist ein verzweifelter Vater, der diesen Satz ausruft, der schreit Jesus diesen Satz förmlich entgegen. Und ich lese uns mal die ganze Geschichte, weil ich mir nicht sicher bin, wie bekannt sie in allen Einzelheiten ist. Ich glaube, es ist keine von diesen ganz bekannten Geschichten, die jeder schon immer irgendwie kennt. Und ich lese sie uns einfach mal am Stück vor. Ab Vers 14, da fängt sie an. Markus 9, Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der einen sprachlosen Geist hat. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und als Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Da ist also ein Vater, der hat einen Sohn und der Sohn ist sehr krank. Der Vater sagt, er ist besessen. Er schreit, er krampft, er hat Schaum vor dem Mund. Manchmal schon hat er sich ins Wasser oder ins Feuer gestürzt bei so einem Anfall. Und wenn wir so das Lesen und diese Beschreibung von dieser Krankheit, von diesem Leiden, das dieser Sohn hat, würde man heute vielleicht sagen, vielleicht hat er Epilepsie. Damals wusste man nichts von der Krankheit. Damals hat man gesagt, er ist besessen. Vielleicht war er auch besessen, darüber will ich nicht urteilen. Das spielt für mich auch eigentlich keine große Rolle, was genau das Leiden dieser Familie ausgelöst hat. Klar ist auf jeden Fall, es ist ein großes Leiden für alle. Und sie hatten schon viel versucht, um dem Sohn zu helfen und nichts hat funktioniert. Und dann hört dieser Vater von Jesus und von den Jüngern und hat sicherlich gehört, dass Jesus und seine Jünger schon viele gesund gemacht haben. Und er geht dahin, er bringt seinen Sohn zu ihnen. Aber die Jünger schaffen es nicht. Der Vater sagt zu Jesus, als er fragt, was er da will, sie konnten es nicht. Und ich habe 3 Fragen in diesem Text gefunden, mit denen wir uns ein bisschen beschäftigen heute. Und das Erste, was hier natürlich hervorsticht, ist die Frage nach Heilung. Jesus kommt in diese Situation, er sieht, wie sich Schriftgelehrte streiten und er sieht wahrscheinlich, dass seine Jünger da dabei stehen und er geht hin und er fragt, was ist hier los? Um was geht's hier? Und dann erzählt der Vater und er hört, deine Jünger, die konnten meinem Sohn auch nicht helfen. Und interessant ist ja, wie Jesus hier reagiert. Jesus reagiert oft anders, als ich es von ihm erwarten würde. Weil Jesus wird hier eigentlich fast wütend. Er wird irgendwie sauer auf seine Jünger. Er sagt, ihr ungläubiges Geschlecht. Er ist enttäuscht, dass seine Jünger das nicht geschafft haben, diesen Sohn zu heilen. So hört sich das im ersten Moment für mich an. Und das finde ich irgendwie komisch. Das passt irgendwie nicht so ganz, weil alles, was wir sonst über Heilung erfahren und was wir sonst so lesen in der Bibel, deutet darauf ja hin, dass es nicht die Jünger sind, die heilen, sondern es ist Gott, der durch die Jünger heilt. Kann Jesus die Jünger jetzt dafür verantwortlich machen, dass Gott nicht durch sie geheilt hat? Ich würde sagen ja und nein. Nein, weil ganz klar ist, dass es eben nicht die Jünger sind, die heilen. Es sind nicht die Jünger, die das machen. Es ist Gott, der durch sie heilt. Und deshalb kann man ihnen nicht vorwerfen, wenn Gott es eben in dem Moment jetzt nicht tut, weil sie nicht darüber verfügen können, wann Gott heilt und wann nicht. Das galt damals und das gilt auch noch heute. Ob Gott heilt, wann er heilt, wie er heilt, liegt nicht in unserer Hand. Das ist seine freie Entscheidung. Und niemand ist dafür verantwortlich, ob jemand gesund wird oder nicht gesund wird. Und trotzdem haben die Jünger hier einen Anteil daran, dass es dieses Mal nicht geklappt hat, dass der Junge nicht gesund geworden ist. Jesus sagt in Vers 19, du ungläubiges Geschlecht. Jesus verbindet also hier die Unmöglichkeit der Heilung durch die Jünger mit ihrem Unglauben, mit dem Glauben, den sie nicht haben. Und deshalb ist eine zweite Frage für mich hier nach der Frage nach der Heilung, die Frage nach dem Glauben. Was ist eigentlich Glauben und was bedeutet das? Und deshalb würde ich sagen, ja, in dem Fall, die Jünger haben einen gewissen Anteil daran, dass dieser Junge nicht gesund wird, weil sie nicht wirklich geglaubt haben, dass Gott diesen Jungen heilen kann. Oder vielleicht muss man es anders sagen, sie haben nicht geglaubt, dass nur Gott diesen Jungen heilen kann. Denn auch hier glaube ich, es gibt ein Ja und Nein bei der Frage, ob der Glaube der Heilenden einen Einfluss hat auf die Heilung oder nicht. Er hat, wie schon gesagt, keinen Einfluss darauf, wenn wir es so verstehen, dass man nur fest genug glauben muss und dann wird die Heilung auf jeden Fall eintreffen. Denn das würde heißen, dass die Heilung oder die Möglichkeit der Heilung an unseren Glauben gekoppelt ist. Nur wenn wir genug glauben, kann jemand heilen. Und das würde Gott ziemlich klein machen. Wenn wir dafür verantwortlich wären, unser Glaube, ob jetzt jemand geheilt werden kann oder nicht. Und auf der anderen Seite würde es ja auch bedeuten, dass überall da, wo keine Heilung eintritt, einfach nicht genug Glaube da ist. Und auch das ist nicht richtig. Wie viele Menschen, wie viele Situationen kennen wir, wo jemand nicht gesund geworden ist, obwohl da wirklich ein starker und echter Glaube dahinter war? Aber der Glaube hat eben doch was mit Heilung zu tun und den Schlüssel finden wir ganz am Ende der Geschichte in Vers 29, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, als sie ihn fragen, wieso sie den Jungen nicht heilen konnten, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch das Beten. Offensichtlich hatten die Jünger sich auf ihre eigene Kraft verlassen. Vielleicht waren sie motiviert davon, weil sie schon viele Heilungen vollbracht haben oder durch sie schon viel Heilungen geschehen sind. Und vielleicht haben sie hier vergessen, dass es doch an Gott liegt. Nicht, weil ihr Glaube in dem Fall nicht ausgereicht hätte, sondern weil sie sich eben auf sich selbst und nicht auf Gott verlassen haben. Deshalb ist dieser Junge nicht gesund geworden. Wie ich vorhin gesagt habe, sie glaubten wahrscheinlich nicht, dass nur Gott diesen Jungen heilen kann. und deshalb haben sie in dem Fall nicht gebetet. Jesus sagt, das kann nur passieren durch Beten. Das heißt, wenn es nicht geklappt hat, haben sie offensichtlich nicht gebetet. Sie haben Gott nicht mit einbezogen in ihre Heilung. Die Jünger glaubten ja an Gott, aber in manchen Situationen fehlt ihnen dann doch der richtige Glaube oder vielleicht kann man so sagen, sie wenden den Glauben falsch an. Und hier ist eben interessant, bei dieser Frage nach dem Glauben, mal zu schauen, was Glaube im griechischen Text eigentlich heißt. Das Wort für Glaube, das hier im griechischen Urtext steht, heißt Pistis. Und Pistis wird oft mit Glaube übersetzt, aber es hat auch noch andere Bedeutungen. Es heißt auch Vertrauen. Es heißt Zuverlässigkeit und Treue. An Gott glauben heißt also auch, ihm zu vertrauen und das zuverlässig und treu. Nicht nur dann, wenn es mir gerade passt, nicht nur dann, wenn ich gerade keinen anderen Ausweg sehe, dann frage ich vielleicht mal nach Gott und nach meinem Glauben, sondern Glaube, und das ist für mich ein entscheidender Aspekt dabei, Glaube ist nicht ein momentanes Gefühl, ich glaube jetzt mal daran, sondern Glaube ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, Gott zu glauben. Ich entscheide mich dafür, ihm zu vertrauen. Ich halte an dieser Entscheidung fest, auch wenn mein Gefühl vielleicht gerade was ganz anderes sagt. Und jetzt sind wir eigentlich genau bei dem Satz, den der Vater da eben schreit, bei diesem Zwiespalt. Ich glaube, ja, ich will glauben. Ich will mich dafür entscheiden und ich habe mich dafür entschieden, dir zu glauben. Aber hilf meinem Unglauben. Irgendwas in mir ist da doch noch drin. Hilf mir, dass das weggeht. Ich will dir glauben, aber ich kann es nicht, haben wir ja auch in dem Lied gehört und gesungen. Ich will an dich glauben und kann es oft nicht. Schauen wir uns den Dialog zwischen Jesus und dem Vater nochmal an, ab Vers 21. Jesus fragte seinen Vater, also den Vater des Jungen natürlich, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er unbrächte. Jetzt sagt dieser Vater, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und daraufhin schreit dieser Vater des Kindes, ja, dann will ich glauben. Hilf meinem Unglauben, der vielleicht doch noch in mir drin steckt. Und der Vater tut eben genau das eine. Er entscheidet sich dafür zu glauben, entgegen seinem Gefühl, das er vielleicht noch in sich drin hat oder sicherlich in sich drin hat, sonst würde er nicht sagen, hilf meinem Unglauben. Er will glauben, aber er fühlt noch den Zweifel in sich aufsteigen. Zuerst ist er sehr vorsichtig. Er sagt, Jesus, wenn du was tun kannst, dann bitte hilf uns. Will er nicht aufdringlich sein? Ist er unsicher, ob Jesus wirklich helfen kann? Oder glaubt er eben doch noch nicht so richtig? Wir wissen nicht, was den Vater zuerst zu dieser vorsichtigen Aussage bringt. Und Jesus scheint es auch nicht zu genügen. Er will nicht eine unter vielen Möglichkeiten sein. Ja, okay, Jesus, wenn du was tun kannst, dann tu was. Wenn nicht, muss ich halt woanders weitersuchen. Das möchte Jesus nicht von uns. Jesus will nicht, dass wir ihm nur ein bisschen was zutrauen oder ihm ein bisschen vertrauen. Er sagt ganz klar zu diesem Vater, alles oder nichts. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Und das ist eben genau die Entscheidung, die wir treffen müssen, die auch wir treffen müssen. Glauben wir an Jesus oder nicht? Wollen wir an ihn glauben? Wollen wir ihm vertrauen? Oder wollen wir es nicht? Und dann, nach dieser Entscheidung ist es aber nicht immer so einfach. Erleben wir es nicht immer wieder in unserem Leben anders? Erlebten die Jünger es nicht auch immer wieder anders? Dass zwar diese Entscheidung eigentlich da ist, aber trotzdem kommen die Zweifel. Jesus müsste häufiger zu seinen Jüngern sagen, ungläubiges Geschlecht oder Kleingläubige. Es ist eben nicht so einfach, einmal sich zu entscheiden, Jesus zu glauben und dann zweifelt man nie wieder, wird nie wieder kleingläubig. Deshalb will ich als drittes nochmal die Frage nach dem Unglauben ein bisschen näher beleuchten. Ist es denn so, dass es nur dieses Schwarz-Weiß geben darf? Entweder wir glauben oder wir glauben nicht. Und wenn wir gerade nicht glauben können oder unser Glaube klein ist und wir schwach sind oder unser Glaube schwach ist, dann haben wir eben wieder verloren oder dann sind wir verloren, weil wir ja in dem Moment nicht mehr glauben. So ist es zum Glück nicht. Das zeigt uns der Bibeltext und die Jahreslosung ganz deutlich. Denn dieser Vater steckt ja mitten in diesem Zwiespalt drin. Er will glauben, aber er merkt eben doch, dass er noch nicht so ganz kann. Aber genau so wendet er sich an Jesus und Jesus hilft dem Vater tatsächlich. Jesus sagt nicht zu dem Vater, naja, so groß scheint der Glaube ja doch nicht zu sein. Jetzt lern erst mal richtig zu glauben, leg deinen Unglauben mal komplett ab und dann komm wieder, dann helfe ich dir. Nein, Jesus handelt trotz des Zweifels und trotz des Unglaubens, den der Vater in sich spürt. Und das gilt auch für uns. Wenn wir uns entscheiden, Jesus zu glauben, dann wird er in unser Leben eingreifen. Auch wenn der Zweifel in uns immer wieder nagt, auch wenn wir manchmal gar nicht sicher sind, ob das vielleicht die richtige Entscheidung war, diese Entscheidung, ja, ich will an Jesus glauben. Wir haben ja vorhin das Lied zur Jahreslosung kennengelernt. Und da hören wir auch von den Zweifeln, die wir alle kennen, von dem Zwiespalt, der so in uns ist. Ich glaube, doch mein Glaube zerbricht, das Leben überfordert mich schlicht. Ich suche nach Gesundheit und Glück und bleibe oft nur ratlos zurück. Ich hoffe, doch die Hoffnung verfliegt und frage, ob das Gute wohl siegt. So viel in unserem Leben kann uns überfordern. Ich erinnere mich noch dran, als ich so am Ende der Schulzeit war, wie schwierig es für viele in meinem Jahrgang war, rauszufinden, was sie denn beruflich machen sollen. Es war für viele eine ganz große Überforderung. Und die, die es in dem Moment komplett überfordert hat, die haben ein Jahr in Australien gemacht oder so, um sich vielleicht nochmal klarer zu werden. Die Frage nach dem richtigen Lebensstil oder vielleicht auch dem richtigen Lebenspartner, Ehepartner, auch das kann überfordern. Die Frage nach dem richtigen Handeln, wenn wir in die ungerechte Welt hier reingucken. Was soll man denn jetzt noch kaufen und essen? Und welches Auto soll man fahren? Das kann einen wirklich überfordern. Und manchmal liegt die Überforderung schon darin, sich vorzustellen, wie man eigentlich den nächsten Tag überstehen soll. Mit den anstrengenden Kindern, mit dem nervenaufreibenden Job oder mit den Geldsorgen oder den Sorgen vielleicht, weil man keine Arbeit hat. Da kann einem der Glaube an den guten und gütigen Gott auch schon mal verloren gehen. Aber auch die Suche nach Gesundheit und Glück kann unseren Glauben ganz schön herausfordern. Was eben zum Beispiel, wenn keine Heilung eintritt, bei uns selbst oder bei einem geliebten Menschen. Da kann die Hoffnung und der Glaube auch verloren gehen. Das heißt jetzt aber nicht, wenn unser Glaube verloren geht, dass wir verloren sind. Unsere Zweifel und unser Unglaube, die können uns nicht von Jesus wegreißen. Es gibt nur eine Form des Unglaubens, der gefährlich für uns werden kann. Und das ist der Unglaube, der uns daran hindert, trotzdem zu Jesus zu gehen. Wenn wir denken, wir wären nicht mehr gut genug, weil wir ja zu wenig glauben. Das wird gefährlich. Und der Vater in der Geschichte tut das einzig Richtige und das sollen wir auch tun. Er schreit zu Jesus. In seinem Unglauben, in seinem Zweifel, in seiner Verzweiflung schreit er zu Jesus. Und er schreit, hilf mir, hilf meinem Unglauben. Und auch wir dürfen mit und mitten in unserem Zweifel zu Jesus kommen. Und wir dürfen genau das schreien, was der Vater auch geschrien hat. Ich glaube, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Wir selbst, wir können ja manchmal gar nichts an unserem Unglauben ändern. Und deshalb brauchen wir Jesus. Weil Jesus den Zweifel ausräumen kann und er ist der Einzige, der aus unserem Unglauben wieder einen Glauben machen kann. Wir müssen gar nicht alleine versuchen, unseren Unglauben zu überwinden. Wir dürfen Jesus und seine Hilfe in Anspruch nehmen. Weil er es ja ist, der uns den Glauben schenkt. Und er ist es, der uns auch wieder gewiss machen kann. Wir müssen nicht alleine kämpfen, sondern wir dürfen Jesus darum bitten, uns zu helfen und für uns zu kämpfen. Und dann glaube ich auch, dass Jesus helfen möchte und helfen wird, so wie er dem Vater auch geholfen hat. Nicht erst dann, wenn die Zweifel besiegt sind, sondern er handelt auch in unserem Zweifel. Und dann dürfen wir es auch immer wieder erleben, dass durch Jesu Handeln unser Zweifel auch kleiner wird oder ganz verfliegt. Und das gilt auch nachher, wenn wir Abendmahl feiern. Wir dürfen zum Tisch des Herrn kommen, auch wenn wir vielleicht gerade am Zweifeln sind oder unser Glaube nicht so groß ist. Auch wenn wir zweifeln, ob Jesus unsere Sünde wirklich vergeben kann oder will. Auch wenn wir zweifeln, ob wir unsere Sünde wirklich auch in den Griff bekommen oder wenn wir eigentlich denken, na, ich kann jetzt Jesus um Vergebung bitten, aber ich glaube, morgen wird mir das Gleiche wieder passieren. Darf ich dann überhaupt so tun, als ob ich jetzt Jesus um Vergebung bitte? Darf ich dann überhaupt zum Tisch des Herrn kommen? Ja, dürfen wir. Sogar dann, wenn wir vielleicht gerade zweifeln, ob es Jesus überhaupt gibt oder ob er es gut mit uns meint. Auch dann dürfen wir zu Jesus kommen. Gerade dann sollen wir zu Jesus kommen. Wie der Vater in der Geschichte. Sollen und dürfen wir uns wieder entscheiden, vielleicht ganz neu, vielleicht das erste Mal entscheiden. Ja, Jesus, ich will an dich glauben. Und jetzt hilf mir, diesen Zweifel, diesen Unglauben, der noch in mir ist, hilf mir, den auszutreiben. Wenn wir also nachher zum Abendmahl gehen, müssen davor nicht alle Zweifel und nicht jeder Unglaube und nicht jeder Kleinglaube ausgeräumt sein. Wir dürfen zu Jesus kommen in unserer Zerrissenheit und mit unserer Zerrissenheit zwischen dem, was wir glauben, dem, was wir vielleicht glauben wollen und dem, was wir gerade fühlen. Und Jesus macht da auch keine Unterscheidung zwischen dem großen und dem kleinen Glauben. Er sagt nicht, wer ein bisschen glaubt, kann ein bisschen was. Und wer viel glaubt, der kann Großes bewirken. Jesus sagt, alles ist dem möglich, der glaubt. Und in Matthäus 17, das ist eine andere Geschichte. Matthäus 17 sagt Jesus zu seinen Jüngern, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Ein Glaube klein wie ein Senfkorn reicht, um alles bewirken zu können. Weil es eben nicht an unserem Glauben hängt, sondern weil es an Jesus hängt und weil Jesus der Handelnde ist. Keiner muss sich also beweisen mit einem möglichst großen und festen Glauben. Es reicht ein bisschen Vertrauen, das dazu führt, dass man sagen kann, ich will an Jesus glauben. Das genügt. Das sehen wir hier ganz deutlich in der Geschichte. Es reicht, dass dieser Vater sagt, ich glaube, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Der Vater kämpft und er entscheidet sich eben für das einzig Richtige, sich für Jesus zu entscheiden. Und mit seinem Unglauben zu Jesus zu fliehen, ihn anzuflehen, ihn anzuschreien und ihn um Hilfe zu bitten. Und ich lade euch ein, dass auch wir das immer wieder neu tun. Wenn wir Zweifel in uns spüren, wenn wir Unglauben in uns spüren, Unsicherheiten. Dass wir uns dann dran erinnern, das ganze Jahr über, vielleicht kann die Jahreslosung ja immer wieder eine Erinnerung daran sein, dann eben nicht zu sagen, jetzt kann ich ja nicht mehr zu Jesus kommen, sondern dann erst recht zu Jesus zu gehen, zu Jesus zu schreien und ihn um Hilfe zu bitten. Ich möchte noch beten. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns den Glauben geschenkt hast und dass du ihn uns immer wieder neu auch schenken möchtest. Und ich danke dir, dass nichts in uns, kein Zweifel, kein Unglaube, kein Kleinglaube dazu führen kann, dass wir von dir weggerissen werden, sondern dass du es bist, der uns hält und dass wir gerade auch mit unserem Zweifel und unserem Unglauben zu dir kommen dürfen, dich um Hilfe bitten, dich anflehen, dich anschreien dürfen, dass wir uns immer wieder neu entscheiden dürfen, dir glauben zu wollen, dir folgen zu wollen. Und ich bitte dich für uns, dass du uns immer wieder hilfst in den Situationen, wo sich Zweifel und Unglaube breit macht, diesen Schritt zu tun, dass du uns immer wieder dran erinnerst. durch dein Wort, durch andere Menschen oder auf ganz andere Wege, die du noch kennst. Und dass wir uns nicht dazu verleiten lassen, Angst zu haben, zu dir zu kommen oder zu meinen, wir wären zu klein oder zu schwach, sondern wir wirklich dir vertrauen und immer wieder den Weg zu dir gehen. Amen.